Ja, wir sind mitten in der Predigtserie von Nehemia und zwar geht es um die Namen Gottes. In der Bibel sind die Namen nicht einfach Schall und Rauch. Es ist auch nicht so, dass in der Bibel die Namen einfach so bestimmt werden wie heutzutage, wo wir den Kindern einfach Namen geben, weil sie irgendwie gut tönen in unseren Ohren, sondern Gott hat sich bei Namen vorgestellt. Er ist der Gott, der einen Namen hat und er ist nicht ein unpersönliches Es. Er ist ein Gott, der uns auch beim Namen nennt und der Beziehung mit uns möchte. Jeder Name in der Bibel, wo sich Gott vorstellt, ist ein Bundesname, bei dem er sagt, so bin ich. Es ist ein Versprechen an uns, ein Bund, ich werde mich nicht ändern. So stelle ich mich vor und so bin ich. Wir gehen nun verschiedene Namen durch und das letzte Mal haben wir auch über den Namen JHWH, Jahwe, gesprochen. Max hat uns darüber berichtet, dieser Name kommt in der Bibel über 7000 Mal vor. Es bedeutet, ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Ein Name, der uns auf den ersten Blick ein bisschen seltsam erscheint und trotzdem ein Name, der mich wahnsinnig begeistert. Ich bin, ich existiere. In Johannes 5, 26 lesen wir, denn wie der Vater aus sich selbst Leben hat, so hat er es auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Gott existiert aus sich selbst heraus. Der dreieinige Gott ist der Ursprung allen Seins. Er verdankt seine Existenz niemanden außerhalb von sich selbst, keinem Ereignis, wo außerhalb von ihm besteht. Er existiert ausschließlich in sich selbst. Die Quelle von allem Sein ist in ihm. Es gibt nicht das kleinste Atom, kein Lebewesen, nichts außer ihm, wo nicht aus ihm herauskommt. Im 5. Mose 6,4 lesen wir, höre Israel, der Herr Jahwe ist unser Gott, der Herr Jahwe ist einer, er ist einzig und im Hebräischen steht dort Echad. Es gibt nicht nur einen Gott, also es heißt nicht, dass es nur ein einziges Lebewesen ist, sondern diese Aussage sagt, er ist einzigartig. Er ist einzigartig in seinem Wesen und nichts ist mit ihm vergleichbar. Er steht in einer Kategorie und er spielt in einer Klasse, wo es gar keinen Gegenspieler gibt. Echad bedeutet, dass es gar keinen anderen Gott gibt. Er ist der, den es gibt und nichts und niemand beeinflusst ihn, nichts und niemand verursacht ihn. Er ist unabhängig von irgendjemand anderem um sich herum. Ob wir Gott als Gott wählen oder nicht, ändert nichts an seiner Existenz. Wenn alle Menschen auf der Welt sagen würden, wir sind Atheisten und es gibt keinen Gott, ändert das nichts an seiner Existenz. Ebenso wenig, wie es etwas ändern würde, wenn alle Menschen blind sind, darum besteht die Sonne gleich noch. Und Gott braucht es nicht, dass irgendjemand an ihn glaubt, damit er irgendwo Bestätigung braucht, sondern er ist und er bleibt und nichts und niemand außer ihm besteht in Ewigkeit und ist so vollkommen. Er ist vollständig ganz und braucht keine Ergänzung. Und das ist auch der Grund, wieso, dass er vollkommen lieben kann. Wir Menschen, wir brauchen Ergänzung. Und wenn wir lieben, lieben wir aus einem Grund heraus meistens, dass wir irgendwo Anerkennung wollen, dass wir zurückgeliebt werden wollen, dass wir etwas vom anderen brauchen. Aber Gott braucht nichts von irgendjemand anderem. Er ist in sich vollkommen und kann dadurch auch vollkommen lieben. Diese Eigenschaft nennt man auch Selbstgenügsamkeit. Gott ist glücklich in sich selber. Er war schon immer glücklich, von Anbeginn her. Er brauchte nicht irgendwie einen Mensch zu erschaffen, damit er irgendwie glücklich sein könnte. Nein, es war sein freier Entschluss, Menschen zu schaffen, weil er sein Glück mit Menschen teilen wollte. Wir kennen es ja, dass geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und ich denke, so ging es Gott. Er wollte sein Glücklichsein mit den Menschen teilen. Und er hat sich beschlossen, sein Glück von den Menschen abhängig zu machen. Wenn ein einziger Sünder auf dieser Erde Buße tut, wird im Himmel ein Fest gefeiert. Gott hat es nicht nötig, dass irgendjemand ihn anbetet. Es ist nicht so, dass er ein schlechtes Selbstbewusstsein hätte, dass er dort auf dem Thron sitzt und denkt, das gibt mir jetzt Anbetung, sonst bin ich schlecht drauf, sondern Gott sucht Anbeter, weil er weiß, dass wir Anbetung nötig haben. Damit wir in den rechten Stand kommen, damit wir unsere Perspektive ändern. Gott ist anbetungswürdig, weil er achat einzigartig ist. Und was verändert unsere Lebenssituationen? Wenn wir unsere Probleme groß machen und diese anbeten, nämlich das ist es, wenn wir uns sorgen, oder ändert es unsere Lebenssituationen, wenn wir Gott anbeten und ihn groß machen? Ich bin. Das bedeutet, ich bin der Gott, der unverändert gleich ist, unwandelbar. Er sagt heute, ich bin El Shaddai. Und in den nächsten Augenblick sagt er wieder, ich bin El Shaddai. Und morgen sagt er wieder zu dir, ich bin El Shaddai. Und in 1000 Jahren sagt er immer noch zu dir, ich bin El Shaddai, der Gott, der genug ist für dich. In jedem Augenblick deines Lebens. Ich bin Yahweh Ire, dein Versorger. Ich verändere mich nicht. Mein Wesen ist immer gleich. Seine Eigenschaften und seine Absichten sind gestern, heute und in aller Ewigkeit dieselben. Welch eine gute Nachricht. Wenn wir heute in die Welt schauen, was hat noch Bestand? Heute stehen große Firmen irgendwo stehen die da und morgen weg. Früher hat man noch gesagt, ich habe eine sichere Arbeitsstelle. Heute, wenn jemand das behauptet, wird er vielleicht mitleidig belächelt und sagt, träum weiter. Es gibt nichts mehr, was heute noch fest ist. Alles ändert sich so schnell und da ist es ein Trost, ein Schutz zu wissen, wir haben in Gott einen unerschütterlichen Fels. Es wäre aber eine schlechte Nachricht, wenn Gott nicht gut wäre. Wenn wir denken, ein Mensch, der vielleicht schlechte Eigenschaften hat und nicht einsichtig ist und an diesen festhält, ist es eigentlich nicht gut, wenn er unveränderlich ist. Dann ist es eher schwierig mit ihm. Aber weil wir wissen, Gott ist gut, seine Güte ist unbeständig fest, seine Liebe ist groß. Darum ist es eine gute Nachricht. Er ist immer dasselbe. Ja, Gott war es ein Anliegen, sich immer mehr zu offenbaren. So wie wir heute in der Einleitung gehört haben, im Alten Testament hat er sich mit seinen Namen geoffenbart und eigentlich deutet jeder Name im Alten Testament auf Jesus hin. Der Gott, der sich im Busch bei Mose als der Gott Jahwe beschrieben hat, das ist derselbe Gott in Jesus Christus. Jesus besitzt genau die gleichen Eigenschaften. Er sagt selber von sich, ich bin Jahwe. Die jüdischen Führer verspotteten Jesus, als er gesagt hatte, ich habe Abraham gesehen, der wo ja tausende Jahre vor ihm gelebt hat. Und Jesus sagte ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Er sagte den jüdischen Führern damit, ich bin Jahwe. Und darum haben die jüdischen Führer sich so aufgeregt, weil das für sie Gotteslästerung war. Darum wollten sie ihn steinigen. Doch er ging durch sie hindurch und sie konnten ihn nicht anrühren, weil es noch nicht seine Zeit war. Dieser unscheinbare, fast 30 Jahre alte Zimmermann ging umher und sagte solche Sachen wie, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin nicht nur ein Mensch, ich bin Gott zum Anfassen. Eine faszinierende Geschichte lesen wir auch im Johannesevangelium. Am Abend, bevor dass Jesus am Kreuz sterben musste, war er ja im Garten Gethsemane. Und dann kam ja Judas, der ihn verraten hatte mit den Soldaten. Und Jesus fragte sie, wen sucht ihr? Und Jesus sagte ihnen, ich bin's. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Als Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Also, ich finde diese Geschichte krass. Ich meine, dort kommen Soldaten, das sind starke Männer, die ausgebildet wurden, die bewaffnet sind und die kommen und sagen, wir suchen Jesus und er sagt nur ein Wort, ich bin's. Und sie fallen zu Boden. Welch eine Kraft in diesem Namen, in dem Namen Gottes steht. Er ist der Ewige, der Unwandelbare, Selbstgenügsame, Vollkommene und Einzigartige. Der da kommt, der da war und der da ist. Wir wollen uns heute nun mit dem Namen Jahwe Zebaoth befassen. Der Name Jahwe Zebaoth kommt im Alten Testament und Neuen 285 Mal vor. Es ist die häufigste Bezeichnung, die mit dem Namen Jahwe in Verbindung gebracht wurde. Ja, das erste Mal lesen wir von diesem Namen in 1. Samuel 1,3. Dort steht, Elkana ging jährlich hinauf zu seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Jahwe Zebaoth wird meistens übersetzt mit dem Herr der Herrscharen oder dem Herrn dem Allmächtigen. Und ein paar Sätze weiter lesen wir, dass seine Frau auch zu diesem Jahwe Zebaoth gebeten hat. Sie war jahrelang unfruchtbar und konnte keine Kinder kriegen. Und sie hat zu diesem Herrn der Herrscharen, dem Herrn den Allmächtigen gebetet. Und ein Jahr später hatte sie ein Kind. Dieser Name Jahwe Zebaoth bezieht sich auf verschiedene Punkte. Und eines ist, er ist der Herr über ein menschliches Heer. Dies können wir in der Geschichte lesen, wo David dem Goliath entgegengetreten ist. Goliath, der die ganzen Israeliten verspottet hat, er war ja ein Philister, und keiner der ganzen Israeliten wagte es, ihm entgegenzutreten. Nur der kleine David ist gekommen, ohne Speer, ohne irgendein Schwert, aber er hatte eine andere Waffe. Er kam und sagte ihm: Ich komme im Namen des Herrn, der Heerscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels. Die ganzen Schlachtreihen Israels kannten eigentlich den Namen Jahwe auch. Sie wussten um den Namen, aber sie kannten ihn nicht mit ihrem Herzen. Sie hatten nur vom Verstand her den Namen gekannt und hatten darum Angst. Aber der David, der kannte seinen Gott. Er kannte den Namen Jahwe. Er wusste, wer dieser Gott, sein Gott ist. Mit diesem Gott hatte er schon Bären getötet, Löwen getötet, und darum konnte er im Vertrauen auf den Goliath zugehen und sagen: Ich komme im Namen Gottes, des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels. Als weiteres bezieht sich Zebaoth auch, dass er der Herr ist über alle himmlischen Erscheinungen, Wesen und Mächte. Im Nehemia lesen wir, dass Nehemia 6: Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, den höchsten Himmel und sein ganzes Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und sie alle hältst du am Leben. Und das Heer des Himmels wirft sich nieder vor dir. Es wird nicht ein einziges Knie geben, das sich nicht vor diesem Herrn der Herrscharen beugen muss. Jeder, auch die ganze unsichtbare Welt, jede Macht im Himmel muss sich unter diesem König beugen. Als drittes bezieht sich dieser Name Zebaoth auf seine besondere Macht und Majestät. Und zwar nicht unbedingt in Bezug auf einen Heer, sondern in Bezug darauf, dass er ein mächtiger Helfer ist. Dies lesen wir vor allem in verschiedenen Stellen in den Psalmen. Und ich möchte davon eine Stelle herausnehmen, und zwar Psalm 84, 12 und 13. Denn Gott, der Herr, er ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr, und er lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Herr Zebaoth, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut. Wenn so ein kleiner Dreikäse hoch durch einen Pausenplatz geht und sein großer Bruder ist mit ihm, dann fühlt er sich meistens viel stärker, als er ist. Dann kann er mit erhobener Brust heraus über den Pausenplatz stolzieren und denken, vielleicht macht er sogar noch ein paar freche Sprüche und denkt, die können mir nichts, weil mein großer Bruder ist ja mit mir. Und ich denke, so etwas ist auch bei uns. Unser großer Bruder, unser Gott ist immer und überall mit mir. Wir lesen ja auch im Neuen Testament, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir haben den mächtigsten Gott, den Herr der Herrscharen auf unserer Seite. Das kann uns wirklich zuversichtlich machen. Da finden wir Trost und Kraft und Stärke und auch Mut, vorwärts zu gehen. Das dritte, also das vierte Punkt ist, Jahwe Zebaoth bedeutet der Thronende, der, der regiert. Ein machtvoller Herrscher. In Offenbarung 5, 13 lesen wir, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der Gott, der regiert. Und er sitzt auf dem Thron, er ist nicht irgendwo nervös am Umherlaufen, er sitzt auf dem Thron und regiert und hat alles unter seiner Kontrolle. Bei der Geburt von Jesus lobpreisten ihn die himmlischen Heerscharen. In Lukas 2,13 lesen wir, und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott, weil der allgewaltige Herr aller weltlichen und himmlischen Heere, Jesus Christus, er ist Mensch geworden. Und er wird in Ewigkeit siegreich regieren. In Offenbarung 17,14 lesen wir, die werden gegen das Lamm Jesus Christus kämpfen und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist der Herr aller Herren und der Könige aller Könige. Und die mit ihm sind, das sind die Berufenen, die Auserwählten, die Gläubigen. Ja, das sind wir. Das alles, was wir von diesem Gott hören, das kann uns doch eigentlich nur ins Staunen versetzen und dahin führen, dass wir diesen Gott anbeten, ihn preisen wollen, ihn erheben wollen. Staunen über diesen großen, mächtigen Gott, der von Ewigkeit her gewesen ist und in Ewigkeit sein wird. Wir beten ihn auch nicht an, weil wir irgendetwas von ihm wollen, sondern weil er es wert ist, angebetet zu werden. Zu wissen, wer dieser Gott ist, zu erkennen, welche Größe er hat, verändert auch unser Gebetsleben. Es gibt nichts, das für diesen Gott so groß wäre. Es gibt nichts, das für ihn unmöglich ist. Keine Situation, wo er nicht darüber regiert. Wenn wir Situationen vor uns haben, die sich vielleicht aufbäumen, wie ein Goliath, vielleicht ist es eben nicht ein Feind von Fleisch und Blut, sondern Situationen, die uns vielleicht erschrecken wollen, die uns Angst machen wollen, dann können wir aufstehen und sagen, wir kommen im Namen Zebaoth. Wir haben den Herrn der Herrscharen, den Allmächtigen, auf unserer Seite. Und das ist dein und das ist mein Sieg. Ja, wir kommen noch zu einem nächsten Namen, und zwar zu dem Namen Jahwe Shammah. Jahwe Shammah bedeutet, der Herr ist da. Er ist und er bleibt gegenwärtig. Er ist hier und er wird dort sein, wo du hingehst. Jahwe Shammah, die überfließende Gegenwart Gottes. Dieser Name kommt zum ersten Mal vor in Hesekiel 48, 35. Dort steht, und der Name der Stadt soll künftig lauten, der Herr ist hier. Es ist eigentlich außergewöhnlich, dass Gott einen Namen gebraucht, eigentlich von einer Stadt, die eine Stadt beschreibt, aber es ist nicht eine normale Stadt, es ist das himmlische Jerusalem. Und dort sagt er, ich bin gegenwärtig. Die Gegenwart Gottes wird das himmlische Königreich, das tausendjährige Königreich erfüllen. Dieser Name drückt eine Wahrheit aus. Der Herr freut sich, nämlich bei seinem Volk zu wohnen. Das war immer schon sein Ziel. Von Anfang an war es sein Ziel, ich möchte bei den Menschen wohnen. Im Garten Eden war Gott, der mit Adam und Eva im Garten spazieren ging. Die Sünde hat dann einen Bruch gemacht. Aber Gott hat wieder Opfer eingeführt, weil er wollte diese Beziehung wiederherstellen. Und er ging dann so weit, dass er Jesus Christus selber Mensch wurde, um für immer das wegzunehmen, was uns von diesem Gott trennt, unsere Sünde. Für immer ist alles, was zwischen uns ist, überwunden. Ja, wir lesen, dieser Gottesname Yahweh Shammah finden wir auch eben gerade mit Jesus, dass er dort erfüllt wird. Als die Engel Jesu Geburt prophezeiten und ankündigten, sagten sie, gib ihm den Namen Immanuel. Gott mit uns. Das ist derselbe Name, Yahweh Shammah und Immanuel, Gott mit uns. Gott ist gegenwärtig. Und Jesus versprach, dass seine Gegenwart immer mit uns sein wird. In Matthäus lesen wir, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei euch. Der Yahweh Shammah, der Herr ist da. Dieser El Shaddai, der Allmächtige, der mehr als genug ist, er ist da. Yahweh Ire, dein Versorger, er ist da. Yahweh Zebaoth, der Herr der Herrscharen, der vollkommene, ewige Yahweh, ich bin, er ist jetzt hier. Er ist in deiner Situation. Er kennt dein Gestern und er ist bereits in deinem Morgen. Er weiß bereits, was deine Zukunft bringt, wie sie aussieht. Er hat die vollkommene Kontrolle. Dieser Yahweh Shammah, er geht mit dir und du kannst ihm vertrauen. Er ist da und er wird immer gegenwärtig sein, wo du gehst und stehst. Ich möchte einige Verse lesen aus dem Psalmen 8,2. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du ihn annimmst? Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht auf wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennen sie nicht mehr. Bei diesen Sätzen könnten wir eigentlich uns sehr klein fühlen. Denken, wir sind ja wirklich ein Staub, ein Nichts, wenn wir Gottes Größe betrachten. Aber Gott spricht dann dort ein göttliches und doch. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Also er spricht hier vom Menschen. Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Und mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Der Heilige Geist ist diese Krone, die wir tragen. Er hat uns gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Dieser große, mächtige Gott hat sich über den Menschen erbarmt und ihn gekrönt. Die Gegenwart Gottes war im Alten Testament im Tabernakel von Salomos Tempel. Dort war die Wohnort der Herrlichkeit der Gottes. Und dies zeigt uns, dass Gott immer schon beim Menschen wohnen wollte. Und er hat dann beschlossen und gesagt, ich möchte im Menschen wohnen. Ihr seid mein Tempel. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ich finde es schon krass, dass der Gott überhaupt sich dazu erniedrigt hat, Mensch zu werden. Aber ich finde es eigentlich total abgefahren, dass er überhaupt sich dazu entschieden hat, in diesem Menschen zu leben. Wohnung zu nehmen in jedem Einzelnen von uns. Und das nicht, weil er dachte, ich nehme jetzt Wohnung in diesem Haus und dann zeige ich es ihnen endlich mal, dass ich der Herr bin. Und einfach die Kontrolle zu übernehmen. Also das wäre das, was ich wahrscheinlich gemacht hätte als Gott. Dass man sagt, jetzt regiere ich endlich. Nein, er kommt, der Geist Gottes kommt und wohnt in uns, aber ist so demütig, dass er uns immer noch die Entscheidung lässt. Die Entscheidung über alles lässt. Er ist der uns Rat gibt. Er ist der uns sagt, in welche Richtung wir gehen sollten. Er ist der uns Trost gibt. Er ist der uns auch ermahnt. Aber er ist der uns in jeder Situation den freien Willen lässt. Wir können immer entscheiden, ob wir ihm gehorchen wollen. Und ich finde, dass dieser Geist Gottes eine Wahnsinnsgeduld beweist bei uns. Also zumindest bei mir braucht er immer wieder viel Geduld. Aber er bleibt dran. Und ich bin ihm dankbar dafür. Dieser Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscharen, er lebt in dir und er lebt in mir. Manchmal fällt es uns schwer, dies zu glauben. Aber es ist wahr und es hat Gott alles gekostet. Er hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Aber es wundert mich nicht, dass Paulus betet, als er den Ephesern geschrieben hat, dass sie erleuchtete Herzensaugen bekommen sollen. Dies ist einer meiner Gebete immer wieder. Epheser 1, 19 und 20. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Wir sind angewiesen darauf, dass Gottes Geist uns diese Erkenntnis lebendig macht in unseren Herzen. Die Auferstehungskraft ist in uns wirksam. Dieselbe Kraft lebt in uns. Dieser Gott möchte sich in dir und in mir verherrlichen. Ja, es sprengt eigentlich unsere Dimensionen, dass der Gott in uns wohnt und dass er der ist, der uns am nächsten ist. Niemand und nichts kann dir näher sein als Gott, weil er in dir wohnt. Und ich möchte ein Zitat von Teresa von Avila weitergeben. Es war eine Mystikerin, die im 16. Jahrhundert gelebt hat. Und sie sagte: Hätte ich früher herausgefunden, was für ein großer König in meinem Herzen wohnt, ich hätte ihn dort nicht so oft allein gelassen. Ja, Gott lebt in uns. Und trotzdem lassen wir ihn oft so allein. Dort bei uns, in unserem Innersten. Gebet ist nämlich mehr ein Sein als ein Machen. Ein Verweilen in dieser Gegenwart Gottes, statt viele Worte zu machen. Statt vielleicht Gott beeindrucken zu wollen mit unseren Gebeten. Es ist ein Verweilen in diesem Sein bei Gott. Ich war am Pfingsten in einer Konferenz und Johannes Hartl hat dort geredet und für mich war es eines der prägendsten Sätze im ganzen Konferenz. Er sagte: Das Problem ist nicht, dass Jesus nicht in mir wohnt. Das Problem ist, dass ich nie da bin. Wir sind so beschäftigt. Wir sind so im Zeitdruck dieser Welt. Wir hetzen von einem zu anderen und sind nicht gewohnt, einmal nichts zu tun. Wenn einmal Ruhe ist und einmal nichts ist, schauen wir, wie wir uns wieder beschäftigen können. Es fällt uns einfacher, viel zu tun, statt einfach mal bei Gott zu sein. Gott wartet in unserem Inneren darauf, dass wir uns auf ihn einlassen und mit ihm zusammen sind. Christus ist in dir. Die Frage ist, wo bist du? Alles, was wir hier aber erleben, von dieser Gegenwart Gottes, von dieser Herrlichkeit, wenn wir bei ihm zusammen sind, alles ist ein Abglanz von dem, was die Ewigkeit für uns bereithält. Das himmlische Jerusalem, die Gegenwart Gottes, die bei seinem Volk wohnt. Und da möchte ich zwei Verse aus der Offenbarung lesen. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron Gottes her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und ich sah keinen Tempel darin. Denn der Herr, der allmächtige Gott, er ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Wenn wir dies alles von unserem Gott hören, dann kann ich eigentlich nur dastehen und staunen. Dann ist es in meinem Herzen wie ein Lobpreis zu diesem Gott. Und das ist auch der Grund, wieso, dass wir heute die Lobpreiszeit eigentlich an die Predigt anschließen. Wir wollen nun bei diesem Gott sein, unseres Innerstes auf seine Gegenwart ausrichten. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und auch das Abendmahl ist ein Zeichen der Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Und darum wollen wir jetzt zusammen auch eine Lobpreiszeit haben. Eine Zeit, wo wir in diese Gegenwart kommen, wo wir diesen Herrn Zebaoth, den mächtigen, großen, ewigen Ich Bin, anbeten und in seiner Gegenwart einfach verweilen. So möchte ich jetzt einfach auch diese Predigt abschließen und einfach, dass wir jetzt auch wirklich uns auf Gott einlassen.